SPD-Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau, Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Nach den tagelangen Ausschreitungen geht für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer dreitägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar. Ein Abschiedsbrief des Täters hat laut Polizei keine Anhaltspunkte geliefert. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im rbb24-Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Vielmehr braucht es eine Rückkehr zur Entspannung und Zusammenarbeit mit Moskau. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Autofahrer müssen gerade auf der A2 mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist am Morgen zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Lenin ein Papiertransporter in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Autobahn in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Fahrer konnte seinen Laster rechtzeitig verlassen, auch sonst sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es von der Polizei. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern und was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Das waren die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken, bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 13 Grad und in Steglitz 14, in Brandenburg zwischen 12 in Wittstock und 14 Grad in Fürstenwalde. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir hören ja zuerst das Stück Sparkle Muffin von Sönke Meinen. Der ist als Gitarrist im Jazz unterwegs, in der Weltmusik, auch in der klassischen Musik. Seit einigen Tagen, seit Anfang Juni, hat die Deutsche Kinemathek in Berlin eine neue künstlerische Direktorin, die Niederländerin Helene Gerzen. Sie lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Sie hat vor allem gearbeitet vorher als Produzentin und Festivalleiterin. Die Deutsche Kinemathek übernimmt sie jetzt in schwierigen Zeiten. Die Kinemathek musste ausziehen aus dem Filmhaus am Potsdamer Platz, musste dort die ständige Ausstellung zur Geschichte von Film und Fernsehen schließen. Und ein neues Filmhaus, das ist noch nicht richtig in Sicht. Ich habe gestern mit Helene Gerzen gesprochen und ich wollte zuerst von ihr wissen, wo sie gerade steht beim Einarbeiten in ihren neuen Job hier in Berlin. Mit vielen, wie vielen Projekten und Problemen jongliert sie gerade in diesen Tagen?
Ja, man jongliert tatsächlich schon von Anfang an mit vielem. Ich war in den letzten Monaten auch schon involviert bei manchen Entscheidungen. Ich konnte schon einen Teil des Teams kennenlernen und ich mache das natürlich auch nicht alleine. Also ich bin Teil des Vorstandes, ich mache die künstlerische Direktion und es gibt ja auch einen Verwaltungsdirektor, der auch Teil des Vorstands ist. Und mit dem zusammen sind wir gerade dabei, das E-Werk neu zu denken. Wie werden wir die große Halle da unten bespielen?
Das E-Werk ist das neue, das Ausweichquartier.
Genau, das ist das Provisorium, was wir jetzt haben, erstmal für 10 Jahre. Das ist also ein fantastisches Industriedenkmal, Backsteinbau, aber bringt auch natürlich Herausforderungen mit sich. Was machen wir da genau und wie? Wir sind da auch mit einer Agentur dran, das schön zu gestalten. Dann steht unser Filmerbe-Festival im Herbst an, Film Restored, wo die erste Sichtungen stattgefunden haben. Die Berlinale Retrospektive, da sind wir schon dabei, das vorzubereiten.
Fürs nächste Jahr dann schon.
Für 2026, ja, das macht man ja natürlich lange im Vorfeld und auch in enger Absprache mit der Berlinale. Also ja, es ist direkt voll losgegangen und ich habe noch nicht mal alle Kolleginnen kennengelernt.
Ein Start direkt rein ins kalte Wasser. Sie haben sich jetzt als Filmproduzentin und Festivalchefin, soweit ich es verstehe, vor allem um aktuelle Filme gekümmert. Jetzt in der Kinemathek geht es darum, das Filmerbe zu pflegen. Alte Filme, was hat sie denn in die Richtung gelockt?
Da muss ich Sie ein bisschen korrigieren, weil Go East Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films wurde vom DFF in Frankfurt veranstaltet.
Das war das Festival in Wiesbaden, was
richtig.
Sie geleitet haben.
Ja, das habe ich von 2017 bis 2025 geleitet. Und das wird veranstaltet vom DFF, was ja auch eine Filmerbe-Institution ist. Das heißt, auch mit einem eigenen Archiv. Und dementsprechend hatte das Festival auch immer historische Reihen und zum Beispiel auch ein Symposium, wo wir uns tiefergehend mit bestimmten Themen aus der osteuropäischen Filmgeschichte auseinandergesetzt haben. Also in der Hinsicht ist es mir nicht ganz fremd und ich habe einfach gemerkt, wie viel Freude mir die Zusammenarbeit mit den Archiven macht, mit den Filminstitutionen in den Ländern, auch alte Filme neu zu sehen, Filmerbe in einem neuen Kontext nochmal neu zu präsentieren, neue Perspektiven zu entdecken. Also das war eigentlich das, was mir in den letzten Jahren immer mehr Spaß gemacht hat. Und das immer suchen, immer hinterherrennen, neue Talente entdecken, ist zwar auch eine schöne Aufgabe, aber ich glaube, es ist gut, dass Go East jetzt eine Nachfolgerin hat, die das mit frischer, neuer Energie macht. Und ich tauche jetzt ins Filmerbe ein.
Sie bringen neue Energie ins Filmerbe hier in Berlin.
Naja, auch die aktuelle Branche natürlich mehr ins Haus holen. Das wäre schon ein Anliegen, dass man sagt, so aktuelles Film schaffen und das, was heute gedreht wird, ist das Filmerbe von morgen. Also das ist an sich nur logisch, dass man es verbindet.
Da sind wir schon bei dem, was Sie zusammenbringen könnten jetzt als neue Leiterin der Deutschen Kinemathek, als Ihre Personalie verkündet wurde letztes Jahr. Da wurde Ihr interdisziplinärer Ansatz gerühmt und es hieß, dass der Sie besonders geeignet machen würde für diese Aufgabe. Vielleicht können Sie uns das erklären. Was ist Ihr interdisziplinärer Ansatz im Umgang mit Filmen?
Ja, ganz vorab, diese Pressemitteilung habe ich natürlich nicht geschrieben. Ich denke, was damit gemeint wird und was auch meines Erachtens Sinn ergibt, ich habe ja gerade schon die aktuelle Filmbranche erwähnt, aber dann gibt es auch die Filmwissenschaft, die eher an den Universitäten verortet ist. Es gibt die Filmkritik, die Filmhochschulen. Das sind alles Institutionen, die sich natürlich alle mit Filmen beschäftigen, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und die kommen nicht immer notwendigerweise auch zusammen. Aber ich glaube, die Deutsche Kinemathek ist ein Ort, wo genau das stattfinden kann und auch sollte. Das heißt, dass wir ganzheitlich uns um den Film kümmern, sowohl von gestern als auch von heute und auch von der Zukunft. Und Filmbildung ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der dazugehört.
Und wenn man jetzt auf Ihren Werdegang guckt, dann sieht man zwei Bereiche, mit denen Sie sich besonders beschäftigt haben. Einmal Osteuropa haben Sie schon angesprochen, auch mit dem Festival, das Sie in Wiesbaden geleitet haben. Und der Dokumentarfilm, werden Sie das auch weiterverfolgen können wollen, jetzt an der Spitze der Deutschen Kinemathek, also diese beiden Schwerpunkte weiter pflegen?
Also der Dokumentarfilm, also besonders an den Sammlungen der Deutschen Kinemathek ist, dass wir tatsächlich auch ein großer Dokumentarfilmbestand haben. In dem Sinne würde ich also einfach nur das fortsetzen, was eh schon da ist. Und andererseits sind wir auch ein Museum für Film und Fernsehen. Also auch, wie Sie wissen, in Deutschland spielt das Fernsehen eine sehr große Rolle, auch bei Kinoproduktionen, aber gerade auch in der Dokumentarfilmproduktion. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch fortsetzen möchte. Und dann die Beziehungen zum Osten, jetzt im weitesten Sinne des Wortes, sind in unseren Sammlungen auch abgebildet. Vielleicht könnte man da ab und zu mal einen Schwerpunkt legen, aber es ist ja klar, dass wir jetzt auch ab und zu in den Westen schauen müssen oder ja, generell, so was ist das denn überhaupt, deutsches Filmerbe? Das ist eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Und das ist vielfältiger, als man denkt. Auch die Beziehungen zu Osteuropa gab es auch schon zu den Uferzeiten in der Weimarer Republik. Da haben Regisseure aus dem Osten und auch vor allem viele Schauspieler und SchauspielerInnen, die waren hier in Berlin tätig. Also diese Beziehungen, das ist an sich nichts Neues.
Wir reden gleich weiter. Helene Geritzen, die neue Leiterin der Deutschen Kinemathek, ist zu Gast hier bei Radio 3 und wir haben noch einiges zu besprechen zu ihrer neuen Arbeit. Das machen wir gleich nach einem Stück von Tracy Chapman, ihrem Song Born to Fight.
Another sale. I was born to fight. I said I ain't been knocked down yet. I was born to fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of mine that can beat me if I'm my God, trying to take control, monitor my every thought. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Die neue künstlerische Leiterin der Deutschen Kinemathek des Museums für Film und Fernsehen in Berlin, das ist Helene Geritzen. Sie ist zu Gast hier bei Radio 3. Die Situation für die Deutsche Kinemathek ist gerade schwierig. Sie musste ausziehen aus dem Filmhaus am Sony Center. Die Miete dort war unbezahlbar geworden. Deswegen wollte ich von Helene Geritzen wissen, Sie sind ja zurzeit in einem Ausweichquartier im E-Werk und können, soweit ich weiß, keine Dauerausstellung zeigen, weil Sie keine Räumlichkeiten haben dafür. Heißt das, dass die Deutsche Kinemathek zurzeit kein Museum ist?
Ich würde uns schon immer noch als Museum verstehen. Wir haben auch eine Ausstellungsabteilung, die Ausstellungen konzipiert. Nur die eigenen Räumlichkeiten sind tatsächlich beschränkt. Wir haben die große Halle im E-Werk, wie schon erwähnt. Und diese Halle hat während der Berlinale zum Beispiel als Kinosaal fungiert, kann aber auch Platz bieten für temporäre Ausstellungen, was wir auch vorhaben. Aber es kann nicht mithalten mit den Räumlichkeiten am Potsdamer Platz. Das ist schon richtig. Auch die Bibliothek hat sich enorm verkleinert. Aber ich sage eigentlich immer, das Herzstück der deutschen Kinemathek, das sind die Sammlungen, die wir haben, also die Schätze, die wir aufbewahren. Aber es ist schon richtig, es ist auch unsere Aufgabe, das dann sichtbar zu machen. Und in der Zwischenzeit sind wir deshalb auch auf Partnerschaften angewiesen mit anderen Häusern. Unsere Sammlungen werden ja auch ständig ausgeliehen. Also, das ist wirklich vom Victoria and Albert Museum in London bis Paris, also überall sind Kostüme von Marlene Dietrich zu sehen oder Grafiken und Poster aus unseren Sammlungen. Das ist das, was so ein bisschen im Verborgenen bleibt, aber das gehört für mich auch dazu.
Jetzt, wie gesagt, Sie sind noch ganz neu in dem Job und natürlich noch beim Einarbeiten, aber haben Sie gleichwohl Ideen, wie Sie auch hier bei uns in der Region die eben kostbaren Sammlungen der deutschen Kinemathek sichtbar machen wollen, auch im Bewusstsein halten wollen, dass es diese Institution eben gibt?
Ja, was am Potsdamer Platz natürlich auch ein Handicap war, ist, dass wir kein Kino hatten. Also in Zukunft ist definitiv ein Kino geplant, wo wir auch die Schätze aus dem Filmarchiv vorführen können. Wir haben auch ein Streaming-Angebot online, was jeder kostenlos wahrnehmen kann. Also diese Sichtbarmachung, da gibt es schon viele sehr gute Ansätze oder Kinoreihen, die auf Tour gehen. Ich finde, die Berlinale ist auch ein fantastisches Schaufenster, weil natürlich schon die Filme selbst, die stehen, das ist das Herz der Sammlungen und dann die filmbegleitenden Materialien. Wir planen eigene Ausstellungen für 2026 und auch diverse Partnerschaften. Aber da kann ich leider, weil es ist ja erst die zweite Woche, da kann ich leider noch nicht so konkret werden, wie ich es gerne tun würde. Aber ja.
Und dann soll ja irgendwann, also wie gesagt, für 10 Jahre ist jetzt das Ausgleichquartier angelegt, erstmal im E-Werk. Dann soll ja ein neues Filmhaus gebaut werden für die deutsche Kinemathek. Es gibt, soweit ich weiß, auch eigentlich schon ein Grundstück dafür am Gropiusbau. Jetzt will ich keine schlechte Stimmung machen. Es ist nur so die Berliner Erfahrung. Hier dauert manches gerne dann mal etwas länger. Flughafen zum Beispiel. Ja, was denken oder was hoffen Sie? Wann könnte das Filmhaus fertig sein?
Naja, in 10 Jahren brauchen wir eine Lösung für das Filmhaus und idealerweise eine Lösung, die unseren Aufgaben komplett gerecht wird. Also sowohl als Archiv, als auch Museum und Ort für Filmvermittlung. Und da sind mein Vorstandskollege Florian Bolenius und ich auch jetzt schon dran, da verschiedene Szenarien zu prüfen und zu gucken. Aber da ist wirklich noch nichts in Stein gemeißelt. Ich glaube, sehr wichtig ist auch mal erstmal eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu kreieren. Also wir brauchen dieses Filmhaus, damit die Filmkultur in Berlin sichtbar wird, damit auch Filmbildung einen selbstverständlichen Platz kriegt im Bewusstsein der Berlinerinnen und Berliner. Ja, das ist ein langer Weg tatsächlich und auch das mit dem Grundstück ist tatsächlich noch nicht definitiv.
Wen sehen Sie denn vor allem in der politischen Verantwortung, Sie da zu unterstützen und sich einzusetzen für das neue Filmhaus? Ist das der Kulturstaatsminister?
Auch, aber auch die Branche, würde ich sagen, die Filmbranche. Also wenn ich auf Frankreich schaue zum Beispiel, da haben sie da eine Cinémathèque Française, die von der Filmbranche getragen wird, wo aktive Filmschaffenden sehr involviert sind, auch ins Programm, auch in der Lobbyarbeit und in der Finanzierung. Also klar, BKM ist unser größter Unterstützer momentan.
Also das Bundeskulturministerium.
Genau. Und die Stadt Berlin wäre natürlich auch wichtig, weil wir nun mal in Berlin ein Haus bauen werden. Genau, aber ohne die Branche geht's nicht, sage ich jetzt mal.
So, nachdem wir über die Probleme gesprochen haben, würde ich da aber auch gern bei diesem Auftaktgespräch für Ihre Arbeit hier in Berlin gern noch wissen, worauf freuen Sie sich denn am meisten bei Ihrer Arbeit an der Kinemathek jetzt so für die nächste Zukunft?
Also schön ist, dass ich demnächst auch meine erste Dienstreise mache zum größten Filmerbe-Festival oder zum wichtigsten, würde ich eher sagen, der Welt, Il Cinema Ritrovato in Bologna. Da werden auch Filme von uns gezeigt, die neu restauriert und digitalisiert wurden. Wir haben gerade über Probleme geredet. Dieses Digitalisierungsprogramm wurde auch massiv gekürzt. Und das merken wir auch bei unserer Arbeit, dass uns das sehr einschränkt. Zwar in diesem Jahr in Cannes also Konrad Wolf wäre 100 geworden in diesem Jahr. Und das war dann Anlass in Cannes, auch Sterne von der DEFA-Stiftung in der Neurestaurierung in Cannes zu zeigen. Und das sind natürlich fantastische Plattformen fürs Filmerbe, wo eine enorme Sichtbarkeit kreiert wird. Wenn wir nicht weiter digitalisieren können, wird das nicht mehr stattfinden. Die wenigsten Kinos, die sind noch analog ausgestattet. Es ist ja schön und gut, dass wir die Analogkopien im Archiv haben und unter den idealen Umständen aufbewahren. Aber wir wollen sie ja auch nach draußen bringen. In dem Sinne, ich freue mich am meisten darauf, dafür zu kämpfen, auch mit meinen Kollegen aus Frankfurt zusammen.
Doch wieder bei Problemen gelandet, aber so ist das Leben.
Ich bin ja lösungsorientiert.
Das sagt Helene Geritzen, die neue künstlerische Leiterin der Deutschen Kinemathek, des Museums für Film und Fernsehen. Vielen Dank für das Gespräch hier bei Radio 3.
Gerne.
Und hier haben wir jetzt die Sängerin Daoudi, eine Institution in der modernen Musik in Brasilien. 63 ist sie heute, macht nach wie vor Musik. Wir hören jetzt mal knapp 30 Jahre zurück in ihrer persönlichen Musikgeschichte mit dem Song Intera Par Mim.
Eu sei que vivi metade da minha sorte, metade da minha morte, metade dos meus sorrisos, metade do que não presta, metade do que me resta.
Erneut mit Vukas Tomaszewski und es geht um das Thema Spielen. Berlin will in Sachen Gaming nicht nur mitspielen, sondern ganz vorne mit dabei sein, gewinnen. Und zwar mit dem House of Games soll in Friedrichshain, in dem Stadtteil, jetzt ein bundesweit einmaliges Zentrum entstehen für die Spielebranche.
Ja, auf fast 15.000 Quadratmetern immerhin, über 5 Etagen entsteht jetzt das House of Games, ein neues Zuhause für diesen wachsenden deutschen Games-Standort, für die Industrie, gefördert mit 4,6 Millionen Euro in einem Backsteingebäude im Quartier Lux in Berlin-Friedrichshain. Dort soll sich ab Anfang kommenden Jahres ein richtiges Zuhause bilden für Startups, Entwicklungsstudios, Dienstleister, Kulturinitiativen, Forschungsinitiativen, Forschungseinrichtung, alles unter einem Dach soll sich da vernetzen. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner und die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, die haben den Standort jetzt offiziell vorgestellt. Und Wegner, der sieht Berlin jetzt schon als Gaming-Hauptstadt mit den rund 350 Unternehmen und 4000 Beschäftigten in der Branche. Ja, und unsere Reporterin Sabine Müller, die war gestern mit dabei, als das Projekt vorgestellt wurde und hat 2 Firmenvertreter getroffen, die davon auch ziemlich begeistert sind.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Der erste Eindruck ist sensationell gut. Also es macht einen tollen Eindruck, das Gebäude, auch alle beteiligten Partner hier.
Es gibt aber natürlich auch etliche skeptische, kritische Stimmen, zum Beispiel von den Grünen. Alle Eindrücke, die Sabine Müller gestern für uns gesammelt hat, die können Sie nachhören auf radio3.de. Der Markt ist auf jeden Fall riesig. Weltweit macht die Games-Branche Milliarden, doch nur 5% davon entfallen auf Spiele made in Germany.
Vielleicht kann ja das House of Games in Friedrichshain ein paar Prozentchen oder Promille davon hier nach Berlin holen ab 2026. Jetzt schauen wir nach Hamburg. Dort gab es einen Einschnitt beim Hamburg Ballett. Da war die Stimmung schon länger schlecht. Da haben sogar schon erste Solisten gekündigt. Tänzerinnen und Tänzer haben sich über ein toxisches Arbeitsklima beschwert. Das hat nun Konsequenzen. Der Intendant des Hamburger Balletts, der muss gehen.
Der deutsche Argentinier Demis Volpi ist nicht länger Intendant des Hamburger Balletts. Nach nur einem Jahr werde der Vertrag des 39-Jährigen vorzeitig aufgelöst. Das teilte die Kulturbehörde in Hamburg mit. Demis Volpi stand zuletzt massiv in der Kritik. Unter anderem hatten ihn Tänzerinnen und Tänzer in einem Brief an Hamburgs Kultursenator Carsten Broster ein schlechtes, sogar toxisches Arbeitsklima und mangelnde Kompetenz vorgeworfen. Bereits Anfang April war bekannt geworden, dass 5 erste Solisten ihre Verträge nicht mehr verlängern werden. Es gab daraufhin eine Gefährdungsbeurteilung, bei der alle Ensemblemitglieder dann anonymisiert zu ihrem Arbeitsverhältnis, zu ihrer Situation da befragt wurden. Man könnte sagen, also es ist wirklich ein Big Fail. John Neumeier, der hatte das Hamburger Ballett ganze 51 Jahre lang geleitet als Intendant, ist letzten Sommer in Rente gegangen, hat den Staffelstab übergeben und sein Nachfolger Demis Volpi verabschiedet sich. Man könnte schon fast zynisch sagen, nach nur einem Jahr mit einer missglückten Pirouette und landet dann von der großen Bühne mit lautem Knall direkt im Orchestergraben.
Und ein Tipp für uns, jetzt eine Mitmachaktion für alle Radio 3 Hörerinnen und Hörer. Es geht um unsere Aktion Berlin Sounds.
Wie klingt unsere Stadt? Welchen Klang oder welches Geräusch verbinden Sie mit Berlin? Unter dem Titel Berlin Sounds feiert der RBB in diesem Sommer die Musikstadt Berlin mit Konzerten, Podcasts und vielen Veranstaltungen.
Dann rück mal raus, Wukasch, was sind denn deine Berlin Sounds?
Ja, also wenn ich so auf mein Leben blicke, war es auf jeden Fall die Clubmusik lange Zeit. Und dann zuletzt, ich lebe ja in Neukölln, war es auf jeden Fall auch Straßensound der Neuköllner Sonnenallee vom knappen Jahr. Da habe ich tatsächlich auch ziemlich viele Sounds selbst gesammelt als Reporter. Ich habe nämlich so eine Reportagereihe gemacht und da gab es ganz viele Porträts von Bewohnerinnen der Sonnenallee, Menschen aus Neukölln, zum Beispiel diese Frau, sie kommt eigentlich ursprünglich aus New York.
Ich habe immer mich als Europäer gefühlt und war immer begeistert von europäischem Leben. Und wir waren sehr oft nach Berlin gekommen. Wir hatten schon eine Mini-Community, deswegen wir haben nicht von null angefangen.
Neukölln, Ausstieg links.
Wir sind jetzt 12 Jahre in Berlin. Tatsächlich, die erste Wohnung, was wir angeschaut haben, war in Neukölln.
Ja, da hattest du zweimal das Geräusch der Berliner S-Bahn.
Unverkennbar,
ja. Ich habe mich damals mit meinem Reportermikrofon einfach an die Türen gestellt. Und wir von Radio 3, wir möchten auch gerne von Ihnen wissen, was ist denn Ihr persönlicher Berlin-Sound? Ist es die Amsel im Hinterhof, das Stimmgewirr im Supermarkt, Straßenmusik? Ja, Naturgeräusche, ein paar können es ja auch sein. Oder doch, wie bei mir zum Beispiel, dieses S-Bahn-Geräusch, wenn sich die Türen schließen. Heute brauchen Sie kein Mikrofon mehr. Dafür können Sie jetzt einfach Ihr Smartphone benutzen.
Und da sind wir sehr gespannt, was Ihr Berlin-Geräusch ist. Die Klänge und Geräusche, die Sie da im Ohr haben, die können Sie uns schicken. Und die würden wir veröffentlichen hier auf radio3.de. Sie können dabei auch einen Besuch hier bei uns im Radio 3 Studio gewinnen. Können Sie an der Seite von Vukasch und mir hier dann sitzen. Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Homepage. Wir zeigen Ihnen da in einem kurzen Video, wie Sie in der Radio 3 App ein Audio hochladen können oder auch ein Foto hochladen können. Und da gibt es eben auch schon hochgeladene Sounds. Da gibt es Nachtigallen, Berlinerinnen natürlich. Es gibt Regen in Berlin, es gibt die Wilmersdorfer Straße. Hören Sie sich das mal an auf radio3.de und dann eigene Sachen hochladen, bitte. Vielen Dank, Vukasch.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Jetzt hier mit der New Yorker Trip-Hop-Band Wax Poetic und dem Stück Oriental Wind.
Thank you.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die Schriftstellerin George Sand.
Es gibt eine einzig wahre große Trösterin. Die Kunst.
Und jetzt haben wir hier Andra Day, R&B- und Soul-Sängerin mit dem 30er-Jahre-Jazz-Standard All of Me. Sie sind bei Radio 3, es geht auf 9.44 Uhr zu. Am kommenden Montag, da wird die ARD Buchlaunch-Station machen in Berlin. Die ARD Buchlaunch, das ist vor allem die Moderatorin und Podcasterin Mona Amisyan. Sie ist am Montag mit ihren Gästen live zu erleben im Literarischen Kolloquium Berlin. Und wir können jetzt hier schon mal vorausschauen auf diesen Abend. Hallo Frau Amisyan, grüße Sie.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie waren ja mit Ihrem ARD-Buchlaunch-Podcast schon zu Gast an einigen anderen Orten in Deutschland, in Weimar und Bremen, Leipzig, Köln zum Beispiel. Was ist denn die Grundidee dieses wandernden Bücherpodcasts?
Genau das, dass es eben ein wandernder Bücherpodcast ist, der gleichzeitig eine Live-Veranstaltung ist, in Kooperation mit den Literaturhäusern der verschiedenen Städte, aber eben auch mit ARD Kultur. Die Idee dahinter ist vor allem auch, einfach ein jüngeres Publikum anzusprechen und ein bisschen wegzugehen von der klassischen Lesung mit dem Konzept, vorne sitzt jemand und liest, sondern vorne sitzen drei Personen, die miteinander sprechen und vielleicht auch ja, den ein oder anderen kleinen Weg raus aus der Literatur wagen, ins Leben rein der Gäste, das ein oder andere Spiel, die Interaktion mit dem Publikum, aber im Fokus steht natürlich dann doch das Lesen und die Bücher, die die Gäste eben mitbringen.
Und Sie werden hier in Berlin mit den Schriftstellerinnen Jacqueline Scheiber und Annika Decker sprechen. Sie haben bestimmt viele Fragen an die beiden, aber was ist es denn, was Sie unbedingt wissen wollen von Jacqueline Scheiber erstmal bei Ihrem Debütroman, 3,30 Meter heißt der?
Ja, das ist ein sehr spannendes Buch, weil es da um ein junges Paar geht, das ja erstmal glücklich scheint, in Wien lebt und dann stirbt einer der beiden und es geht um Trauer und Verlust, aber eben auch um so eine harte Zäsur im Leben und das ist natürlich für einen Debütroman, finde ich, ja, ein mutiges Buch, sehr lesenswert und da werden wir natürlich eintauchen so ein bisschen in diese Beziehung der beiden und dann auch irgendwie den Bogen schlagen zu Annika Decker, das versuchen wir auch immer in dem Format so ein bisschen die Gäste so zu kuratieren und zusammenzubringen, dass sie dann doch auch eine Brücke haben und die ist definitiv da, weil auch bei Annika Decker geht es um eine Liebesbeziehung, auch um ein ungleiches Paar, was zusammenkommt. Und da werde ich versuchen, das Ganze so ein bisschen zu verknüpfen zwischen den beiden.
Annika Decker hat schon mal einen super Titel für ihren Roman, nämlich Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben.
Ja.
Was ist es da? Welche Frage ist da nach dem Lesen vor allem offen geblieben bei Ihnen? Was müssen Sie loswerden an Annika Decker?
Ja, bei Annika Decker ist es total spannend, sowohl inhaltlich natürlich, weil es geht hier um eine Frau Mitte 50, die sich in einen 20 Jahre jüngeren Mann verliebt, die alles in ihrem Leben in Frage stellt. Natürlich dieses Motiv von, wie sehr gucken wir als Gesellschaft noch auf so Normen von, wer darf mit wem und warum eigentlich und warum auch, also warum überhaupt gucken wir darauf. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Und Annika Decker ist ja auch Drehbuchautorin, hat die Drehbücher für Keinohrhasen und Zweiohrküken zum Beispiel geschrieben, viele andere Filme auch. Und auch das finde ich sehr spannend, so ein bisschen mal den Unterschied rauszuarbeiten. Drehbuch versus Roman, wie geht man an was ran und welche Vorteile hat es vielleicht auch, wenn man Drehbücher schreibt. Dieses Buch von Annika Decker ist nämlich sehr, sehr szenisch und bildlich und ich hatte beim Lesen quasi schon den Kinofilm vor Augen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie auch das Publikum beteiligen, da in Interaktion treten wollen, vielleicht auch mit Spielen. Haben Sie da schon konkrete Ideen jetzt für Berlin?
Ja, also es gibt ein, ich will nicht sagen Spiel, aber es gibt ein Element, das in jeder Buchlounge den Anfang macht und sozusagen der Startschuss rein ist in den Abend. Und zwar ist das unser sogenanntes Speed-Dating. Das liebe ich sehr, weil da kann ich mich einfach mal zurücklehnen. Und es geht darum, dass wir beide Autorinnen dann auch wirklich zentral nochmal in der Mitte der Bühne vorne platzieren auf so Höckerchen. Und dann hat jede von beiden 90 Sekunden Zeit, die andere alles zu fragen, was sie möchte. Wirklich wie eine Art Speed-Dating. Und das ist für mich immer total interessant zu sehen, wie sich dann auch die Gäste so annähern und was ich dann daraus auch mitnehmen kann in den Abend, weil das immer ganz besondere Momente, mal lustig, mal, auch wenn es nur 90 Sekunden sind, total tiefgründige Gespräche sind. das macht mir total Spaß. Und dann bauen wir Fragen aus dem Publikum ein. Wir springen rein ins Bücherregal der Gäste, aber auch an den Schreibtisch. Es geht ums Arbeiten, ums Lesen und natürlich um die Bücher. Also ich glaube, es wird mit den beiden ein ganz wilder, aber cooler Ritt.
Die ARD Buchlounge mit Speed-Dating, Mona Amesian im Gespräch mit Jacqueline Scheiber und Annika Decker am kommenden Montag 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium Berlin. Die Karten kosten 9 Euro, ermäßigt 5 Euro oder Sie rufen uns an hier bei Radio 3, denn wir haben einige Karten jetzt für Sie für diesen Buchlaunch-Abend am Montag. Rufen Sie uns an unter 030 30 20 00 40 030 30 20 00 40. Mona Amesian, besten Dank fürs Gespräch und dann wünsche ich einen sehr interessanten Abend hier in Berlin.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke sehr. In your hands, under your feet, and on your tongue. Maja Fadiva mit ihrem Song Let Me Go. Heute ist der Weltspieltag, deshalb habe ich heute Morgen hier bei Radio 3 über die Kunst und das Spielen gesprochen. Mit Jenny Schlenzke habe ich da geredet, der Direktorin des Gropiusbaus in Berlin. Sie hat in dem Ausstellungshaus einen großen Indoor-Spielplatz eingerichtet. Kinder und Erwachsene können dort gemeinsam spielen und Jenny Schlenzke ist überzeugt, Spielen und Kunst sind verwandt miteinander. Eine große Parallele zwischen beidem sieht sie in der Zweckfreiheit von Kunst und Spiel.
Also wir reden ja immer über das freie Spiel. Wir reden ja nicht über Spiel mit Regeln oder Gewinnern. Und eigentlich ist der Zweck des Spiels das Spiel selber. Und das gilt für Kunst natürlich auch.
Das sagt die Leiterin des Gropiusbaus, Jenny Schlenzke. Und wir haben auch darüber geredet, warum wir Menschen überhaupt spielen. Heute Morgen mit Jens Junge, der ist Spieleforscher an der Berliner Universität für Applied Sciences. Und er ist davon überzeugt, dass Spielen unsere Gesundheit entschieden fördert.
Menschen sind eben soziale Wesen, wie wir haben Widerstände, Konflikte. Und gerade in dieser Zeit ist es halt hier und da sehr kritisch, was wir uns ja gesellschaftlich angucken können. Und dort im Spiel Dinge neu auszuverhandeln, dort zu merken, ich habe doch eine Möglichkeit und kann mit anderen bestimmte politische Themen durchspielen. Außerdem eben dieses Gemeinschaftsgefühl im Spiel zu erleben, das sorgt halt auch für einfach ein Wohlfühlgefühl.
Das sagt Jens Junge, Professor für Spielwissenschaft in Berlin. Und die Gespräche mit ihm und mit Jenny Schlenska vom Gropiusbau können Sie nachhören auf unserer Homepage radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App. Das war jetzt fast der Morgen für heute hier auf Radio 3. Nach 10 Uhr geht es bei uns weiter mit der Sendung Klassik bis 2 und mit meiner Kollegin Imke Griebsch. Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Frank Meyer ist mein Name. Und hier hören wir die dänische Sängerin Tina Dicko und das britische Ambient-Duo Zero Seven mit dem Song Home. Lost in
Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo-Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni in zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-jährige Amokläufer hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend hat er Suizid begangen. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass mitgeteilt hat. Seit Tagen gibt es in Los Angeles Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump.